SWR 2 Lesenswert Magazin.
Ein gutes halbes Jahr ist es jetzt her, dass in Deutschland alles stillstand wegen Corona. Und jetzt steigen die Zahlen wieder. Als ich neulich mit Freunden zusammensaß, erzählten wir uns Geschichten aus dem Lockdown. Erinnerst du dich noch an dieses ungläubige Gefühl, das wir hatten, und an die Stille? Und weißt du noch, wie wir verzweifelt nach Masken gesucht haben? Und was hast du eigentlich in den ersten Tagen zu Hause gemacht? Noch ist, wie gesagt, alles längst nicht vorüber, aber die ersten Wochen der Pandemie, die waren eben besonders einschneidend. Die Schriftstellerin und Filmregisseurin Lola Randl hat darüber jetzt einen Roman geschrieben. Er heißt »Die Krone der Schöpfung«. Ist ein bisschen satirisch-ironisch, so wie auch schon ihr erster Roman »Der große Garten«, in dem sie von ihrem Leben auf dem Land erzählte. Ich freue mich jetzt, mit ihr über das aktuelle Buch zu sprechen. Hallo, Frau Randl.
Hallo, guten Tag.
Sie haben den Beginn der Pandemie auf dem Land erlebt, in Ihrem Dorf in der Uckermark. Erinnern Sie sich noch, was Sie in den ersten Tagen des Lockdowns gemacht haben? Waren Sie viel draußen im Garten?
Ja, ich war schon viel draußen und wir konnten ja auch immer weiter rausgehen, aber man spürte es einfach trotzdem. Also diese Ruhe vor dem Sturm hatte auch das ganze Land auch irgendwie gefangen gehalten. Oder man guckte ja alle auf diese Kurve und es war interessant, dass man eigentlich weiterhin rausgehen konnte und dass trotzdem von einem Moment auf den anderen alles anders war. Es war ja auch so anders, wie es jetzt gar nicht mehr wieder anders werden kann. Ich finde es interessant, dass man so noch die ersten Tage so einen starken Eindruck auf einen gemacht haben und selbst jetzt, wo es eigentlich die Gefahr wiederkommt und auch sehr deutlich ist, dasselbe Gefühl der ersten Tage gibt es nicht mehr.
Das stimmt. Kommen wir ein bisschen genauer auf das Buch. Wir haben hier eine leicht verstörte Erzählerin, würde ich mal sagen, die in ganz kurzen Kapiteln Episoden aus diesem Ausnahmezustand erzählt, auf dem Dorf, wo sie lebt. Sie betrachtet die vielen Absurditäten auch, die in dieser Zeit entstehen, weltweit, aber auch in den Medien, auch in der Wirtschaft, etwa der boomende Versandhandel und wie der mit seinen Mitarbeitern umgeht. Das alles ist verschränkt mit Internetrecherchen zum Virus und mit Fantasie, die Erzählerin hat und die bis hineingehen in die Köpfe von Fernsehmoderatoren und Präsidenten. Und wie das Ganze klingt, das hören wir jetzt mal. Lesen Sie ein Stück für uns.
Dann fange ich mal an mit Quote. Ein Schauer durchlief sie, als während der Sendung die magische Zahl nach oben durchbrochen wurde. Der Sendeleiter hatte das Zeichen gemacht. Sie wusste also, dass gerade etwas Besonderes passierte und dass sie Teil davon war. So hoch waren die Quoten schon seit 2001 nicht mehr gewesen. Da machte es nichts, dass sie für ein paar Sekunden den Faden verlor und der Redefluss in Stocken geriet. Ihr war etwas schwindelig und die Lichter an der Studiodecke begannen sich zu drehen. Trotzdem lächelte sie weiter in die Runde. Dafür war sie Profi genug. Der Virologe, der zu ihrer Rechten saß, nutzte den Moment und erläuterte noch einmal die R-Zahl. Er sprach so weich, stets darauf bedacht, dass kein falsches Wort aus seinem Mund kam. Das verschaffte ihr die Pause, die sie brauchte, um ihre Gedanken zu fokussieren. Und sie blickte auf das beleuchtete Notausgangsschild, auf das grüne Männchen, das sich in Sicherheit brachte. Zeitformen. Die Menschen versuchten, der Gegenwart zu entfliehen und fingen an, mit verschiedenen Zeitformen zu experimentieren. Es wird alles ganz plötzlich gekommen sein, hieß es. Man wird sagen, dass es hätte verhindert werden können, dass man aber daraus gelernt haben würde, wenn es einmal vorbei wäre. Einige empfanden es als wohltuend, sich zu überlegen, wie die Welt nach der Krise würde aussehen können und dass es nie wieder so werden würde, wie es vor der Krise gewesen sein wird. Man überlegte, wie es genau wohl anders sein würde nach der Krise und was man jetzt tun müsste, damit es nicht so, sondern ganz anders gekommen sein würde. Hilfe. Der Halbmond war immer das Beste. Eigentlich hatte er ja wirklich überhaupt nichts übrig für Sport, noch nie gehabt. Aber das Allernötigste musste eben sein. Wenigstens hatte er nicht die Unart mit dem Alkohol und die Haare waren auch noch alle auf dem Kopf, zumindest wenn er sie richtig kämmte. Jetzt noch die Brücke und der Berg. Es kam ja immer gut an bei den Wählern, dass er nie ein Buch las. Aber das mit den Yoga-Figuren, den 5 Tibetern, war wirklich auch das einzige Buch, das er hatte. Das musste ja nicht unbedingt jeder wissen. Er ließ sich auf den Teppich sinken und blieb da erst mal kurz liegen. Dieser Velourteppich war so flauschig weich, dass er gerne einfach mal nur so liegen blieb. Er mochte sogar den Geruch von diesem Reinigungszeug, mit dem die hier immer drüber fuhren. Er bewegte sich nicht und schaute an die Decke und da war sie auf einmal. Die super Idee. Wenn jetzt die Unterstützungschecks für die Leute rausgingen, dann könnte doch jeder Scheck an jeden Amerikaner einfach seine Unterschrift draufgedruckt haben. Wie großartig wäre das denn? Was für ein fantastischer Teppich das doch war. Die Brücke und den Berg konnte er jetzt vergessen, die reinste Zeitverschwendung. Er würde jetzt aufstehen, die Jungs von der Steuerstelle anrufen, dass die Schecks nochmal aus den Umschlägen geholt und neu gemacht werden müssen. Mit Unterschrift und am besten mit ihm als Absender auf dem Umschlag. Wirklich enorm.
Was Ihnen in diesem Buch, finde ich, wirklich sehr gut gelingt, ist diese Balance zu halten zwischen dem satirischen Ton, vielleicht auch ein bisschen ironischen Ton und dem Ernst der Lage und diesem diffusen Bedrohungsgefühl. Hilft Ihnen das Schreiben auch das Schreiben in dieser Tonlage, diese Situation, die für uns alle sehr beklemmt ist, etwas in Distanz zu bringen?
Ja, also ich möchte jetzt nicht, dass man denkt, ich würde das allein zu, aber doch, es ist tatsächlich, hat das therapeutische Wirkung in dem Sinne, dass ich es wirklich suche, auf was draufzukommen bei dem Umkreisen oder bei dem Finden. Vielleicht muss es auch deswegen immer so fast wie ein Lexikon aufgebaut sein, weil ich es wirklich nicht weiß und es wirklich gerne wissen wollen würde. Und dann hilft mir aber sowas wie die, wie Sie sie genannt haben, verstörte Erzählerin, hilft mir dabei auch sehr. Also weil sie auch so radikal mit sich selber sein kann und mit ihrer Verstörtheit. Ja.
Weil ich es eben von diesem Bedrohungsgefühl hatte. Dieses Gefühl nimmt ja, das erzählt uns die Erzählerin, in dem Dorf auch ziemlich zu. Und zwar vor allen Dingen in dem Moment, wo sich die Städter aufs Land flüchten. Gab es das auch in der Realität? Gab es eine Konfliktlinie in Ihrem Dorf?
Ja, es war ja schon so, dass ich quasi alle Konflikte, die es gab und die es vielleicht schon länger gegeben hat, die aber unter einer Oberfläche schwelten, dass die hervortraten. Und ich glaube, es gibt in der Region, in der ich wohne, schon die Frage, wer wohnt echt da? Wer hat sein Erholungsheim nur da? Und dann kamen natürlich alle. Und man wusste auch, dass wenn jetzt das Virus aufs Land kommt, dass es eigentlich nur aus der Stadt kommen kann, weil der Landstrich doch so abgeschieden ist, dass das Virus alleine es schwer hat, dorthin zu kommen. Mhm. Und so sah man auf einmal ganz anders auf die Städter, die kamen. Aber ich glaube, den Blick, den man hatte und auch die Kluft, die dazwischen sich auftut, wenn Leute aufs Land gehen, eher in ihrer Freizeit und Leute, die ihr Leben dort echt leben, ist ja ohnehin eigentlich durchaus ein Konflikt. Und der wurde jetzt eigentlich eher benannt oder er war klar oder man konnte eine gewisse, ja, man versteckte sein Auto zum Beispiel eher von denen, weil man auch spürte, dass man vielleicht jetzt hier nicht sein kann. Und im nächsten Bundesland wurden ja sogar die Leute wieder nach Hause in die Stadt geschickt.
Das waren die Konflikte sozusagen im Kollektiv. Was Sie auch beschreiben, ist, wie die Vereinzelung zunimmt. Es gibt ein Kapitel, das heißt Ich und das Virus und da liegt die Erzählerin nachts wach. Womit quält sie sich?
Also sie glaubt ja von Anfang an relativ früh infiziert zu sein und das Virus legt dann in ihr einfach andere Seiten auch vor ihr selber offen. Also es ist ja schon sehr interessant, was sie mit dem Virus erlebt oder was sie sich durch den Virus dann erlaubt, an anderer Seite herauskommen zu lassen. Und sie erfindet sich ja dann auch neu in dieser Actionheldin Geraldine, wo die Erzählerin doch ziemlich unbeauftragt anfängt, diese Zombie-Serie zu schreiben.
Ja, wie sind um Himmels Willen die Zombies in ihr Buch geraten?
Ja, ich finde das auch irgendwie recht unvorstellbar nach. Also ich wusste nicht, dass ich mich für Zombie interessieren könnte, sagen wir es so. Aber ich glaube, es lief über den Virus, der als kleinster Untoter in die Geschichte kam. Und es war aber auch so, dass ich mir dachte, Wahnsinn, jetzt sitzen alle zu Hause und gucken diese Zombie-Serien, weil ja einer der großen Gewinner waren natürlich auch die Streaming-Dienste, weil man musste ja jetzt noch viel mehr Serien gucken, als man es ohnehin schon tut. Und dann hatte ich irgendwie so Serien vor Augen, die ich jetzt selber gar nicht kenne, aber ich fand es dann wahnsinnig inspirierend, an diese Zombies zu denken, weil sich dort ja auch alles wieder mit der Erzählerin drin mischte. Also es gibt erstmal diese Schundliteratur, in die die Erzählerin selber so abdriftet und sich auch so ein bisschen verliert und sie selber sich als Geraldine dann vorkommt, dann wird es ja fast mal ein kleiner Softporno mit diesem Max und dann löst sie sich von allem wieder und es war so ein Kunterbunt, wo sie sozusagen selber die Realität mit reinmischt und sich dann aber doch wieder mit diesem Bokashi-Saft ihrer Mutter löst und so einen Actionheldinnen-Happy End herbeizaubert.
Die Heldin Geraldine wird das Virus dann mit ein paar beherzten Stößen aus der Sprühflasche erledigen, beziehungsweise die Untoten. Ich muss gestehen, ich bin in die Zombie-Geschichte nicht so ganz reingekommen, aber was ich ganz schön fand, aber war, dass über die Zombie-Geschichte quasi nochmal so eine Hyperrealität ins Spiel kommt. Und interessant finde ich, dass die Form dieses Buches mich ein wenig so an so ein Schneegestöber in meinem Kopf erinnert hat. Also dieses Springen von Phänomenen, Beobachtungen, Kritiken, Recherchen und so weiter. Genauso habe ich mich gefühlt in dieser Zeit, dass so viel im Kopf war und man nicht genau wusste, was ist jetzt eigentlich noch Realität und was ist Fiktion.
Ganz interessant. Ich überlege noch über die Zombie-Geschichte immer noch mit der Hyperrealität, weil so habe ich mir das noch gar nicht ausgemalt. Ich konnte komischerweise total viel damit anfangen, aber war eigentlich schockiert davon. Und es bricht ja dann auch manchmal ab, einfach, wenn die Erzählerin merkt, dass das jetzt zu hyperreal oder hanebüchen wird.
Vielen Dank, Lola Randl. Die Krone der Schöpfung ist bei Mattes und Seitz erschienen. Vielen Dank, dass Sie für uns ins Studio gegangen sind.
Vielen Dank.